Hallo liebe Leute, liebe Hörer und Hörerinnen von Bademantel und Erdnussblitz. Hier sind wir wieder, die Jasmin und der...
Und der Martin, diesmal wieder typisch deutsch. Das war nämlich ein Thema, was wir uns die ganze Zeit schon mal vorgenommen hatten. Eine kleine Beziehung zu der letzten Folge aufstellen. Da hatten wir die lustige Geschichte von dem geklauten Bus.
Genau, und überhaupt Busse in der Sahara.
Überhaupt Busse, und eigentlich wollten wir über Busse reden und dann waren wir auf einmal in Ecuador und in Algerien und dann war das alles nichts mehr. Aber mein Cousin, ne, dir bestens bekannt, ist ja 3 Jahre jünger als ich, 3,5 Jahre jünger als ich. Und es fiel mir bei dem geklauten Auto ein, mit Freundin zur Schule fahren. Ich hatte einen Führerschein und hatte einen uralten Polo, als ich 19 war, er 16. Dann war ich irgendwie in Urlaub, war nicht da. Was hat er gemacht? Er hat sich erstmal den Autoschlüssel gemopst und ist dann in der Zeit, wo ich im Urlaub war, jeden Morgen zur Schule und wieder zurückgefahren.
Du war ganz egoistisch alleine, nicht als Galan mit irgendeinem Mädel?
Nee, er ist da natürlich, er hat dann auch ständig irgendwelche Mädels angeboten, ich kann nicht nach Hause fahren.
Ja.
Was ich für einen 16-Jährigen ziemlich lässig finde.
Ja, jetzt stelle du dir vor, du bist der Vater dieses Jungen. Der wurde dann aufgegriffen von der Polizei, wurde dann wieder den Erziehungsberechtigten überführt. Und jetzt musst du ernst bleiben. Du musst dann sagen, du. Wie hättest du reagiert, ja?
Das geht so nicht. Aber ich wäre schwierig geworden, weil es ist ja verboten, aber ich hätte auch gesagt, Junge, Spitze, kannst dein ganzes Leben lang erzählen, die Geschichte.
Genau, du bist jetzt mein Held. Ich meine, der ist genug gestraft, weil der darf jetzt, glaube ich, erstmal keinen Führerschein machen, vermute ich. Das dauert erstmal, weil mein Schulfreund damals, der ist auch einen Tag, bevor der seinen Führerschein bekommen hatte, war der mit dem Auto seines Vaters unterwegs. Und ist nur einmal, also das war ein Privatgelände, ist nur einmal über die Straße gefahren. Und bei diesem Straßeüberqueren ist er von der Polizei erwischt worden und durfte dann, glaube ich, 1 Jahr lang nicht fahren. Das war auch eine ganz miese Nummer.
Ja, das ist der Punkt. Warum konnten wir eigentlich alle Auto fahren? Das war früher ja ein bisschen liberaler. Ich meine, auch da sind Leute erwischt worden. Wir konnten alle Auto fahren, meine Cousins und ich, weil... Meine Mutter hielt sich immer an die Gesetze, war immer für Zucht und Ordnung. Aber wenn es irgendwo möglich war, Geld zu sparen, dann war auf Zucht und Ordnung und Gesetz direkt geschissen. Das heißt, Mutti sagte, Jungs, wir bezahlen euch den Führerschein, aber ihr dürft nicht mehr machen als die unbedingten Pflichtstunden. Was damals, weiß ich nicht, 10 oder 12.
Ach so, dann ist die natürlich klar. Dann musst du natürlich anderweitig üben. Haben wir aber alle, ne?
Genau.
Früher durfte man ja auch noch auf so Supermarktparkplätzen und so durfte man das ja, glaube ich, machen, ne?
Das durfte man machen. Es gibt auch diese Übungsplätze. Da war ich mit meiner großen Tochter, die ja schon Führerschein hat, mit der war ich öfters mal üben auf so einem Übungsplatz. Kostet irgendwie 3,50 Euro und dann kannst du da rumfahren und da sind dann auch Verkehrsschilder und sowas.
Aber kann man das schon mal üben, genau.
Aber die 3,50 Euro hätte Mutti nicht locker gemacht.
Ja, aber ich verstehe, woher sie kam.
Also, die fuhr mit uns auf Supermarktparkplätze und ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal, meine Mutter hatte eine kleine Wohnung auf Malle und da sind wir dann öfters gewesen und manchmal waren auch wir 3 Jungs dabei und in einem Urlaub, da waren wir da so eine Woche, Mutti ließ sich immer ein Fiat Panda aus, weil wir waren nicht direkt, also das Dorf, wo die Wohnung war, war nicht besonders schön, du musstest halt irgendwo hinfahren, um ein paar nette Buchten zu sehen. Und außerdem wollte man ja auch ein bisschen rumfahren und so weiter. Und in diesem Urlaub hat diese Frau original uns gesagt, ihr fahrt.
Ja.
Die ganze Zeit gefahren. Die saß daneben. Ne? Nach der Woche konnten wir alle 3 Auto fahren.
Naja, deswegen muss man jetzt ja sagen, da das ja heute anders ist und alles so überbehütet, ist dieser Junge aus Mainz-Kastell, der den Bus geklaut hat, ja umso mehr noch der.
Ja, das ist ein viel größerer Held, weil ich glaube, dass wir alle irgendwie schon mal Auto gefahren waren, bevor wir die erste Fahrstunde hatten.
Nicht aber Bus.
Und ich glaube, also heutzutage, ich weiß, meine kleinere Tochter, als die große Führerschein gemacht hat, die sind 4 Jahre auseinander, als die große Führerschein gemacht hat, war die andere demzufolge 13, 14. Und wir haben dann bei Verwandten auf so einem großen Platz, der Privatgelände ist, haben wir dann Autofahren geübt. Die ist dann auch schon mal gefahren. Mit 14. Aber gut, also das waren dann so ein paar Meter. Aber das ist ja heutzutage, ist es, glaube ich, sehr, sehr kriminell. Ich glaube allerdings, wären wir damals erwischt worden in Spanien, wo gerade womöglich der 14-Jährige Auto fährt und die Mutter daneben sitzt, wäre wahrscheinlich auch nicht so ganz glimpflich aus.
Ich glaube, das wäre gar nicht so dramatisch gewesen. Weiß man jetzt nicht. Ich meine, wir wollen ja nachher über typisch Deutsch reden. Vielleicht ist es da, gibt es da einen Unterschied. Aber bevor wir das tun, muss ich noch eben was sagen zu Männern, Jungs, die richtig tolle Bissdienste tun sozusagen. Das hört sich jetzt schon wieder frivol an. Also die Überleitung. So dramatisch ist es gar nicht. Ich wollte nur sagen, das Mädel, was durch diese Busaktion verwöhnt wurde, da hat ja kein normalsterblicher Galan ja noch irgendeine Chance. Und genauso war das früher bei uns im Skiurlaub. Da haben wir immer auf so einer Hütte auf dem Berg Urlaub gemacht und es musste morgens immer einer los, einer von den Jungs, und Brötchen jagen, beziehungsweise Baguette, weil das war in der französischen Schweiz. Und dann ist dann immer einer abgestiegen eine Stunde mit so einer Kraxen auf dem Rücken, kam dann mit irgendwie 18 Baguettes, weil wir waren eine Riesentruppe, zurück und stieg dann wieder zur Hütte auf. Und die ganzen Kinder, die dabei waren, die kleinen Mädels, was weiß ich, 4, 5, 6 Jahre alt, die hingen dann schon morgens immer am Fenster und warteten, bis dann der Hüttenhero den Berg hinaufgestapft kam mit den Brötchen. Und da denke ich, da werden Standards gesetzt. Ne? Da kannst du nicht mehr kommen mit hier, ich habe eine Blume für dich oder so. Da muss richtig was haben.
Das ist richtig. Es ist auch so ein bisschen schwer für die Erinnerung, da noch mitzukommen. Ne? Also da musst du wirklich was bieten.
Genau, ja. Das sind Standards.
Aber ich wollte die Überleitung von Mutti auf typisch Deutsch machen, weil wir müssen jetzt erstmal das ein paar Begrifflichkeiten klären. Ich bin ja trotz meines etwas exotischen Nachnamens absolut Megakartoffel. Ich bin so biodeutsch, wie man sein kann. Und zwar von beiden Enden der Republik. Deswegen, liebe Kinder, bin zwar vom Niederrhein, aber ich bin nicht Produkt einer Inzucht, wie alle anderen da, sondern ja, und ich kann auch nachweislich kommt meine Mutter aus dem äußersten Westen der Republik, aus Würselen, und mein Vater aus dem äußersten Osten der damaligen Republik, beziehungsweise des damaligen Deutschen Reichs, nämlich aus Falkowice-Kreis Oppeln in Oberschlesien.
Würseln ist ja bekannt seit unserem...
Würseln, ja genau, da kam auch der Schulz her. Mhm. Und Ulalala Schmidt, die kam auch aus Würselen. Ja, und Mutti. Und das ist heutzutage Polen, deswegen heißen die da auch alle so komisch, aber mein Vater war auch Deutscher, konnte kein Polnisch. Ne, die waren Schlesier und nahm Krieg. Mein Vater ist 1919 geboren, der ist nach dem Krieg raus und dann haben sie sich in Mönchengladbach getroffen und wie die Liebe, ne, und so weiter und so weiter.
Sind wir schon wieder bei der Liebe, wir kommen immer wieder auf die Liebe zurück.
Ja, weil, ja, wir kommen und man kommt immer wieder auf die Liebe zurück, könnten wir schon mal für Titel in den Hinterkopf tun.
Hört sich gut an, ja.
Ja, man kommt immer wieder auf die Liebe zurück. Jedenfalls heißt das, mein Vater ist ja auch früh gestorben. Meine biodeutsche Mutter hat mich auch sehr biodeutsch erzogen. Ausnahme war also Gesetz und Ordnung und Law and Order war alles wichtig. Es sei denn, man konnte Geld sparen. Dann wurde Mutter zur Furie.
Ist ja vielleicht auch typisch deutsch, Geld sparen zu wollen. Weiß ich nicht.
Ja, aber es gibt ja Menschen, die würden bei Geld sparen versus sich nicht gesetzkonform verhalten, sich für das gesetzkonforme Verhalten entscheiden. Das hätte Mutti nie gemacht.
Mhm. Okay.
So, du bist ja im Gegensatz zu mir, bist du ja wirklich nicht ganz bio.
Nein, ich bin nur halb.
Aber was ja interessant ist, du hast ja dann einen Teil, du bist ja genauso sozialisiert wie ich. Ne? Deswegen sind wir ja sozialisiert in Deutschland und ich würde mich auch in Teilen als typisch deutsch bezeichnen, aber.
Aber, jetzt kommt's.
Jetzt kommt's. Wo es sehr auffällt, ist ja immer im Ausland. Ich bin ja bekanntermaßen oft in England. Und wenn du im Hyde Park sitzt und wie die Eingeborenen da eine Tüte Chips zu dir nimmst und irgendwelche Sandwiches isst und dir die Menschheit da anguckst, ne, in London wie 350 Nationen mit 56 Religionen und es kommen zwei Menschen vorbei, die tragen einen Trainingsanzug von Schöffel, Funktionsschuhe und darin weiße Socken, kannst du sicher sein, dass sie Schwäbisch reden.
Das kannst du dann gleich schon ansprechen.
Ist, ne, da kannst du hingehen und kannst sagen, hey, kaufst du auch beim Daimler?
Genau.
Er darf das verstehen. Ja, er wird dich, es ist ganz, ganz sicher. Zweite Geschichte, die mir dazu immer einfällt, ich war in Rom an einer Straßenkreuzung. Und Rom, ich meine, wer schon mal in Rom war, weiß, der Verkehr ist ordentlich.
Mittlerweile in Teilen verkehrsberuhigt. Am Kolosseum kannst du gar nicht mehr vorbeibrettern.
Ist natürlich 30 Jahre her. Also da galt das Recht, nicht unbedingt des Stärkeren, aber des Lauteren in Form von Hupe. Und irgendwann war eine Fußgängerampel war rot und eine Horde von Italienern guckte rechts, guckte links, kam kein Auto, ging drüber. Zwei Leute blieben stehen.
Deutsche.
Damit sicher, dass Ostwest war.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und das tut der Deutsche. Und da fragst du dich immer, es ist doch jetzt offensichtlich, meine Frau ist auch sehr, sehr deutsch. Wir wollten letztens an der Agneskirche, also da bei uns um die Ecke, wo wir wohnen, wollten wir eine Fußgängerampel mit dem Fahrrad überqueren. Und diese Ampel war kaputt. Ich sage, guck rechts, guck links, kommt kein Auto, geh mal rüber. Die Frau sagt, ey, lass lieber weitergehen, da hinten kommt eine Ampel, die funktioniert, ist mir lieber.
Oh, wow. Ja, das ist sehr deutsch. Sehr deutsch.
Ja? Was ist es, die Engländer, wenn ich in London bin, rede ich auch immer mit Engländern. Die Engländer finden uns genauso skurril, wie wir die finden.
Erstaunlich, ne?
Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Und es werden ja auch immer diese Klischees verbraten, dass wir total unlustig sein. Finde ich, stimmt so nicht. Und dafür werden wir also alles sauber, ordentlich und korrekt. Bei uns konnte man vom Boden essen. Und bei uns könnte natürlich niemals eine Revolution ausbrechen, weil die Revolutionäre das zugehörige Formblatt nicht in drei Durchschlägen ausgefüllt.
Also ich habe ja mal im interkulturellen Bereich gearbeitet. Da ging es um interkulturelle oder kulturelle Unterschiede. Und da gab es so Trainings, die Menschen bekommen haben, die nach Deutschland kamen, um sich mit Deutschland vertraut zu machen und den Umgangsformen. War dann immer so unterteilt in Bereiche so Religion, Alltagsleben, Hierarchien ist immer ein Riesenthema, ne? Wie funktionieren Hierarchien? Und da haben dann Menschen, Teilnehmende dieser Kurse aus anderen Ländern, Dinge gesammelt, die sie besonders skurril an uns Deutschen fanden. Da gab es dann solche Dinge wie Mettbrötchen. Mettbrötchen fanden die irgendwie interessant.
Was? Gibt es irgendwas, was gegen Mettbrötchen spricht?
Na, überhaupt nicht. Ich liebe Mettbrötchen, aber die fanden das irgendwie komisch, ja? So.
Also ich hatte ganz kurz dazu, ich hatte eine ganz wundervolle Ambulanzpflegekraft, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Die ist jetzt leider nicht mehr bei uns. Und wir haben dann irgendwann den Mettwoch ausgerufen. Mittwochs morgens machten wir uns Mettbrötchen mit Zwiebeln. Sehr zur Freude aller anderen, die da rumlief. Aber Entschuldigung, was ist ein Mettbrötchen skurril?
Das konnte ich dir jetzt auch nicht so genau sagen, aber das fanden die irgendwie komisch. Wahrscheinlich, weil es roh ist oder so, keine Ahnung. Was ich dir aber erklären kann, was andere dann wiederum komisch fanden und was ich mir gemerkt habe, weil ich das auch sehr lustig fand, ist Folgendes. Du kennst diese Glascontainer, in denen wir unser Glas, Weißglas, Braunglas, Grünglas sammeln. Du hast den vor Augen. Da gibt es doch immer einen Aufkleber drauf.
Ja.
Weißt du, was da drauf steht?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Da steht drauf, Einwurf nur von 9 bis 12, glaube ich, und dann wieder 15 bis 18 Uhr. Da fragten dann eben die Menschen aus anderen Ländern, die sich in Deutschland akklimatisieren und assimilieren und eingewöhnen sollten, warum steht das da? Und dann erklärte ich das, was du gerade schon sagtest, wegen der Mittagsruhe. Die Menschen sollen nicht gestört werden. Wenn man ja Glas dort hineinwirft und Glas trifft auf Glas, dann gibt es ein klirrendes Geräusch und das stört die Anwohner. Dieses Gespräch fand statt auf der Pläne. Da war nichts drumherum. Der Ausländer schaut sich also um und sagt, welche Leute hier wohnen ja gar nicht. Da sage ich, ja, mag sein. Aber die Menschen, genau wie bei der roten Ampel, der Deutsche hält sich trotzdem dran zwischen 12 und 15 Uhr. Wird dir nichts eingeworfen. Darüber haben die sich kaputt gelacht. Das fanden die.
Ja, da kannst du ja auch noch drüber kaputt lachen, tatsächlich. Ja, also ich verstehe im Wohngebiet, ja, verstehe ich das. Wenn er also morgens, wenn ich neben so einem Glascontainer wohnen würde und irgendwer käme drissvoll morgens um 4 auf die Idee, mal seinen ganzen Glasmüll da abzuladen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so begeistert. Aber das ist ja das Lustige. Das kann ja mitten im Industriegebiet quasi in der Kölschen Sahara stehen. Und der Deutsche kommt an und sagt, ah, Mist, 11:45. Okay, ich fahre nach Hause, ich komme in 3 Stunden wieder.
Genau. Und jeder andere fasst sich an den Kopf und denkt,
ja.
Warum? Ja.
Aber Ruhestörung ist auch sowas, weil wo der Deutsche ja sehr empfindlich ist. Ne?
Absolut.
Habe ich gehört. Also ich hab ja diverse Partys veranstaltet, auch schon im Hause meiner Mutter. Und das war immer so, dass irgendwann die Polizei kam, weil irgendein Nachbar sich beschwert hat. Diese humorlosen Arschgeigen, Entschuldigung.
Ja, die muss man natürlich mit einladen. Aber selbst die Miteingeladenen, ne, die dann nicht kommen wollen, selbst die.
Ja, also es war ganz furchtbar. Wir haben da damals, wir haben da unsere Hochzeit auch im Garten gefeiert. Und da habe ich es dann so gemacht, dass ich wirklich bei jedem Nachbarn geklingelt habe und gesagt, liebe Leute, vermutlich heirate ich nur einmal im Leben. Ihr könnt gerne auf ein Getränk rumkommen, aber es kann sein, dass es ein bisschen lauter wird. Da ist dann auch nichts passiert, da haben sie kein Palaver gemacht. Aber Ruhestörung ist tatsächlich ein Thema und das ist hier mal komplett eskaliert, weil ich wohne ja am Hintereingang des Kölner Zoos.
Des Zoos?
Ja.
Okay.
Ja, also wenn ich rausgehe und es ist eine bestimmte Uhrzeit, dann brüllen die Seelöwen.
Okay, und darüber wird sich auch moniert?
Ich mag diese Seelöwen. Ich finde Seelöwen sowieso extrem putzige Tiere. Und ich finde auch dieses Gebrüll von denen, ich finde das irgendwie lustig, in Köln zu wohnen und irgendwie hin und wieder mal Elefanten und Seelöwen zu hören. Das finde ich ganz hammer. Und es hat sich, ein Anwohner hat sich über den Seelöwen beschwert.
Weil die sind schon auf. Bei der Wohnortwahl.
Genau. Das kommt später dazu. Aber das ist tatsächlich wirklich bis zum, zum Kölner Magistrat gelandet. Und das wurde thematisiert. Was ist zu tun mit den Seelöwen? Dann haben wir hier in Riel natürlich Unterschriften gesammelt. Der Typ, der soll sich verpfeifen. Wir lieben die Seelöwen und es kommt überhaupt nicht in Frage, dass irgendwas unseren Seelöwen passiert.
Ja, aber ich meine, das weiß man doch vorher, wenn man da hinzieht.
Aber das ist ja auch so ein deutsches Phänomen. Ne? Ja. Ich habe in Köln, gibt es ja dieses, wie heißt dieses Ding, Karneval. Ne?
Ja.
Und es soll ja auch da so einen kleinen Umzug geben. Habe ich schon mal gehört. Mhm. Ne? An diesem Rosenmontag. Das ist das zentrale Ereignis und das generiert 1 Million Touristen. 1 Million Touristen. Heißt also nochmal die Einwohnerschaft von Köln. Und dann gibt es Leute, die wohnen am Zugweg pittoresk in der Südstadt und sagen, der ist aber zu laut, beschweren sich.
Ja, das soll
der hämmert, kann man sein.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich das vorher aussucht, das weiß man doch, ja.
Ja.
Es gibt das Ähnliche ist in Mainz, was ja bekanntlich am Rhein liegt, gibt es auch schöne Häuser in der ersten Reihe am Rhein. So, da haben sich dann Menschen mit viel Geld sich ihre Apartments und Häuser gekauft und sitzen da jetzt und schauen auf den Rhein und stellen dann fest, du glaubst es nicht, da fahren ja Schiffe. Und diese Schiffe, die machen ja Krach.
Nein.
Und dann haben sie.
Kann man das nicht mit Segelbooten machen oder so?
Genau, oder E-Dinger oder was, ja?
Ja.
Da haben die sich auch beschwert, es sei zu laut. Sag ich, ja, Leute, dann zieh woanders hin. Ich meine, weißt du doch vorher.
Also das ist mir irgendwie unbegreiflich gut, wenn du da dein Haus hinstellst. Aber das weißt du doch. Das weiß man doch, dass das am Rhein soll.
Man sollte es wissen.
Das ehemalige Stadion meines Lieblingsvereins, der alte Bökelberg, Gott hab ihn selig, ist irgendwann gesprengt worden, lag in einem sehr, sehr guten Wohngebiet. Ich glaube auch, dass es scheiße ist, wenn du da in deinem Garten sitzt und marodierende Schalke-Fans pissen dir vor die Haustür. Ich glaube, dass das nicht
so... Oder kotzen die in die Rabatten.
Ja, was sie auch diverse Male gemacht haben. Also das ist dann alle 2 Wochen so, ja, sorry. Ja, auch das weiß man. Wenn du dir ein Grundstück neben einem Bundesliga-Stadion kaufst, musst du in Kauf nehmen, dass 2-mal im Monat da marodierende Truppen durchziehen und eventuell ist auch, also in Stadien finden auch hin und wieder mal Konzerte statt.
Ja.
Die sind auch laut.
Stell dir vor. Ja, aber das ist natürlich sowas, wo der Deutsche wirklich denkt, ich beschwere mich jetzt und dann hört das sofort auf.
Ist das eine Deutsch? Also ich habe einen Freund von mir, der behauptet, dass er eine Mentalität bestimmter Berufsgruppe.
Kann auch sein, aber ich habe es im Ausland jetzt noch nie erlebt, dass sich jemand über Krach so aufgeregt hat wie in Deutschland. Das nimmt man
also man kann sich nicht vorstellen, dass jemand, der in Wurfwald in der Arena di Verona wohnt, sich regelmäßig beim Bürgermeister beschwert, dass das Geschreien zu laut ist.
Genau, die Arie war jetzt zu laut. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da du sagst, dass du das schon aus dem Hause deiner Mutter gewöhnt bist, weiß ich jetzt, warum dein Cousin so schlagfertig ist, wenn es um Lärmbelästigung geht. Weil in der Zeit, als er in Köln lebte, in der Nähe der Agnes-Kirche, du erinnerst dich, da hatten wir auch mal eine Party gefeiert. Weiß gar nicht, ob du da auch dabei warst, aber da hatten wir mal eine wilde Party gefeiert. Und dann kam natürlich die Polizei irgendwann und sagte, hier ist es zu laut. Und wenn sie jetzt die Lautstärke nicht runterdrehen, dann nehme ich einen Verstärker mit. Sagt dein Cousin, können Sie machen, ich habe noch 4.
Genau, der hat immer was im Petto. Das war schon damals so. Nehmen Sie ruhig mit, das Ding, ist gut.
Wir haben noch nicht.
Also ich weiß nicht, wie viel Verstärker wir am nächsten Tag auf der Polizeiwache abgeholt haben.
Ja. Deswegen, da habe ich die Routine damals noch nicht erkannt, aber jetzt leuchtet es mir.
Ja, ja, das war schon der Plan. Aber diese Ruhestörung, also diese Zeiten der Ruhe. Ich weiß, dass meine Mutter war noch vom alten Schlag, die machte Mittagsschlaf. Ja, also wenn das Blach aus der Schule kam, dann wurde der meinetwegen noch beköstigt, dann war aber erstmal Ruhe. Und zwischen 12 und 3 durfte man bei uns nichts machen. Also du durftest auch nicht anrufen.
Nein, und man durfte auch nicht klingeln bei den Nachbarn in der Mittagspause.
Tatsächlich, ich ertappe mich selber dabei, dass wenn ich irgendwen anrufe, muss ich denke, oh, es ist zwischen 12 und ach, scheiß drauf.
Nicht so ins Blut übernommen.
Nee, ich habe das, aber ich muss da aktiv gegen angehen.
Mhm, ja, das ist.
Oder nach 20 Uhr ruft man nirgendwo mehr an.
Mhm. Aber es ist ja auch eine Definition, was ist Lärm und was ist nicht Lärm. Ne? Also so Seelöwen, würde ich jetzt sagen, ist ja sehr idyllisch. Unser Nachbar zum Beispiel hat einen Teich, da quaken immer die Frösche. Finde ich auch ganz schön, könnte auch jemand als Lärm bezeichnen oder empfinden. Und besonders interessant finde ich es, wenn wir am Meer sind im Sommer, dann sagen immer alle, oh, hör mal, wie schön das Meer rauscht, die Wellen. Wenn da Sturm ist und wenn es ein bisschen lauter ist, dann hört sich das an wie eine fünfspurige Autobahn. Da kommt aber keiner auf die Idee zu sagen, boah, ist das nervig, das Meer ist zu laut. Da sagen alle, oh, wie schön. Wäre es aber die Autobahn, würden alle sagen, es ist ja schrecklich. Da kriege ich ja Stress.
Ich muss zugeben, ich würde mich auch lieber, mir gefällt die Vorstellung, ich sitze da und höre ein massives Rauschen. Würde es mir auch besser gefallen, wenn ich sagen könnte, das ist die Nordsee, anstatt das ist die A57.
Ja, aber die Frage ist, wie viel davon ist Psychologie und wie viel ist wirklich der
Ja, klar. Ja, klar. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass wir ja auch dieses zeitliche Takten, wann darf man Krach machen und wann darf man nicht Krach machen. Es gibt sogar, glaube ich, eine Verordnung, wie viele Partys du feiern darfst. Man korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber du hast, glaube ich, eine Berechtigung, einmal im Jahr zu randalieren.
Es gibt ja auch eine Berechtigung, wenn du jetzt in solchen Mietshäusern lebst, in eng besiedelten Gebieten, wie oft du grillen darfst.
Ja, genau. Die gibt es auch, die Grillverordnung. Ja, das ist ja auch furchtbar mit dieser Holzkohle.
Dass du alles regeln darfst.
Ich bin ja Gast.
Ich habe es letztens mitbekommen in einem Mietshaus, da hieß es, wie soll ich denn meine Wäsche trocknen, weil ich darf ja nicht den Wäscheständer auf meinem Balkon stellen. Sag ich, wieso darf man da keinen Wäscheständer hinstellen, sondern deinem Balkon? Nee, das stört das Bild. Das wollen die Nachbarn nicht sehen.
Darfst das, aber nicht am Sonntag.
Also ich weiß nicht, ob es am Sonntag ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber in der Wohnung kann ich die Wäsche ja auch nicht trocknen, wurde dann gesagt, weil das ist ja dann zu viel Feuchtigkeit. Das ist mir doch scheißegal, wenn ich meine Wäsche rausstellen will, stelle ich die raus. Da soll doch erstmal der Nachbar kommen, der sich beschwert.
Nein, das darf man sonst. Wir haben eine Wäschespinne im Garten und wir wohnen hier in sehr, ist alles sehr liberal. Ich darf machen, was ich will. Aber tatsächlich bin ich dann doch so deutsch, dass ich gefragt habe, liebe Nachbarn, stört es euch, wenn ich Sonntagnachmittag meine Wäsche draußen trockne? Ja, aber wir können ja nichts, wir können nichts dran machen. Also ich versuche aktiv dagegen zu arbeiten, aber ich bin so sozialisiert. Ich kann da nichts tun. Man muss das halt nicht alles mitmachen, aber ich verstehe, dass das für Leute aus anderen Kulturkreisen oder auch nur anderen Ländern, weil die Holländer finden auch alles doof, was wir machen, befremdlich wird.
Aber so bestimmte Regeln sind ja gut, ne, damit auch jeder auf seine Kosten kommt und nicht das Recht des Stärkeren herrscht. Bestimmte Dinge sind ja gut. Aber bei bestimmten Dingen muss man doch seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Ich habe ein anderes Beispiel, eine andere Geschichte, auch wieder aus einem Mehrfamilienhaus, in dem wir eine Wohnung besitzen. Dort lebt ein behinderter Mensch, der ein Fahrrad hat für behinderte Menschen. Das wurde ihm aus der Tiefgarage geklaut, obwohl diese immer abgeschlossen ist. Das ist ein Rolltor, was runtergeht. Also hat dieser Mensch gefragt, ob er einen Ring in die Mauer machen kann, der Tiefgarage, sodass er sein Behindertenfahrrad daran abschließen kann. Das war eine Diskussion auf dieser Eigentümerversammlung, das kannst du dir nicht vorstellen. Ob das denn jetzt möglich ist, warum und dann, ob das verschandelt wird oder nicht. Und dann ging es darum, also um zwei Dinge. A, warum konnte das Fahrrad geklaut werden? Wie lange bleibt das Tor offen und wie lange sollte es vielleicht schneller geschlossen werden, damit nicht jemand vielleicht dort hineinschlüpfen kann? Da musste ein Test gemacht werden vor Ort, weil der langsamste Faktor war eben der Mensch mit dem behinderten Fahrrad. Wie lange er braucht, der macht das dann mit den Armen, um die Rampe hochzukommen. Das wurde dann gestoppt und in dieser Zeit blieb das Tor offen und dann wurde es halt geschlossen. Dann kam die Diskussion über diesen Ring, wo er sein Fahrrad abschließen durfte, ob das denn zulässig ist, ob dann nicht jeder kommt und irgendeine Extrawurst wollte. Sein Fahrrad konnte er abstellen neben dem Parkplatz eines anderen Wohnungsbesitzers, der sagte, also das ist neben meinem Parkplatz, stört mich überhaupt nicht, kann der machen. Da kann der auch sein Fahrrad hinstellen. Und wie gesagt, das gibt Diskussionen. Ich habe mich dann irgendwann zu Wort gemeldet und im gleichen Moment beschlossen, ich gehe nie wieder auf eine Eigentümerversammlung, weil das war so grauenvoll. Da ist, ach Gottes Willen, Leute, der Mann ist behindert.
Ja, und da treffen auch ganz viele Sachen aufeinander. Also wo Baurecht, Wohnrecht, das Ganze auf Deutsch ist, glaube ich,
ja,
Albtraum. Ich kann sowas auch nicht.
Also ich habe dann gesagt, Leute, der Mann hat eine Behinderung. Können wir ihm bitte erlauben, dass er sein Fahrrad irgendwo abschließen kann und einen Ring in diese Mauer machen? Am Ende haben dann die Mehrheit zugestimmt, aber das war eine ewige Diskussion. Und sowas braucht kein Mensch. Also da denke ich mal, Leute, man muss manchmal den gesunden Menschenverstand einschalten.
Und es geht ja darum, einen Ring in eine Betonwand zu bohren. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein Loch in die Wand des Kölner Doms sprechen. Aber es wird ja genau, ist ja genau dasselbe. Das ist genau so ein deutsches Phänomen. Ob du im Keller da in Wiesbaden in der Garage irgendwie einen Ring an die Wand machst oder ob du sagst, nö, ich hätte ja ein neues Fenster in den Dom eingesprengt. Es ist genau dieselbe Diskussion.
Ja, diese Prinzipienreiterei.
Da könnte ja jeder kommen. Nein, jeder kann nicht kommen. Aber dieser Mensch hat ein Problem, was absolut rechtfertigt, dass der sich da einen Ring dann macht. Das ist doch vollkommen klar. Da komme jetzt ja nicht ich und sage, hören Sie mal, wenn der das darf, dann darf ich das ja wohl auch.
Ja, aber offenbar gibt es so Menschen und dann wird es schwierig.
Ja, das findet sich in einem bestimmten Regelwerk wahrscheinlich nicht wieder. Und dann ist der Deutsche oder da sind viele Deutschen ja wahnsinnig aufgeschmissen. Also das Regelwerk ist ja sehr wichtig. Letztens hatte ich dir geschickt, Stichwort Passwörter. Das war halt eine deutsche Plattform. Es ging um was Berufliches. Ich musste meinen elektronischen Arztausweis verlängern. Und in Deutschland geht das ja nicht einfach so, dass du, also da ist ja immer eine Fünf-Komponenten-Absicherung bei. Da könnte ja jeder kommen, weil wirklich jeder scharf drauf, meinen elektronischen Arztausweis zu haben. Aber egal. So. Und dann war ich irgendwann so weit vorgedrungen, dass ich ein Passwort nur noch generieren musste und dann war ich fertig. Keins war denen fein genug.
Ah, das war nicht gut genug, nicht lang genug, nicht alles, Sonderzeichen.
Es war nicht sicher genug. Also es ging jetzt nicht, ich wollte nicht den Schnellcode für die Atomsprengköpfe haben, sondern, ne? So, es war alles nicht richtig und dann habe ich dann irgendwann, dann geben die ja immer solche Sachen vor. Weil da steht dann KWX10-23 Pi halber oder sowas.
Lass du dir nicht merken kannst.
Nee, kann sich kein Mensch merken. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann gedacht, gut, wenn ihr das alles nicht wollt, ich habe den Geburtsort meines Vaters genommen, kombiniert mit seinem Geburtsdatum. Ich habe also wirklich alles schräge Zeug, alle Kinder durch, alles, wollten die alles nicht haben. Ja, die großen Siege der Borussia. Alles nicht sicher. Ja, auf die Idee kommt kein Schwanz normalerweise. So, und dann nehme ich dieses Passwort und denke, das muss es jetzt sein. Was ist die Antwort? Ihr Link ist abgelaufen, war nur eine halbe Stunde gültig.
So lange hat er da rumgemacht.
Vaterland, ja.
Eine halbe Stunde, genial.
Ja, da habe ich ganz die Scheiße nochmal gemacht.
Großer.
Ja, und dann kam, bitte geben Sie ein Passwort ein. Dann habe ich gedacht, es könnte sein, dass ich jetzt zu Kraftausdrücken greifen würde. Deswegen beende ich diese Session kurz.
Sehr schön. Ja, aber das Schlimme ist ja, sich an Passwörter zu erinnern. Also ich war mal nach einem langen, entspannten Urlaub, kehrte ich ins Büro zurück und sagte dann zu meinem IT-Menschen, ja, mein Passwort vergessen, weiß ich nicht mehr. Da wurde mir ein neues Passwort zugeteilt und das hieß dann hirnlos 01.
Das ist wundervoll. Darf ich das bitte verwenden? Also ich habe so 3-4 Passwörter, die ich immer verwende. Die sind auch schon, finde ich, relativ schwer zu knacken. Da musst du schon drauf kommen. Aber ich
glaube, bitte nicht, Martin. Bitte. Mach jetzt nicht den Boomer und sag sie.
Ja, zum Beispiel.
Nein.
Passwort oder 1234. Nein, mache ich nicht. Sage ich natürlich nicht. Bin ich verrückt. Haha. Mich kriegt ihr nicht. Ha, nur unter Folter. Ja, aber ich weiß, dass meine Frau bei der Versicherung, die müssen alle jeden Monat ihr Passwort wechseln. Da gebe ich komplett raus.
Ich auch. Da weißt du ja nichts mehr. Nach 90 Tagen müssen wir immer ein Passwort wechseln, dann weiß ich auch nichts mehr.
Ja, aber kannst du nicht zwei nehmen und immer hin und zurück?
Nee, da sagt er mal, ein vorheriges Passwort dürfen sie nicht nehmen. Du kannst auch nicht sagen, jetzt Martin 1, Martin 2, Martin 3. Das sind sie auch nicht. Zu einfach.
Würdest du die Nummer ja nicht mehr wissen. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein rein deutsches Problem, aber ich bin sicher, dass diese Passwortschikanen, ja, die hat ein Dr. Müller-Lüdenscheid ersonnen. Das kann gar nicht anders sein.
Besonders perfide finde ich ja, dass du einem Computer erklären musst, dass du kein Computer bist. Nein, ich bin kein Computer.
Ich bin ein Mensch.
Ja.
Genau, ich bin ein Mensch. Ja, was denn sonst? Als Schäferhund könnte ich das scheiß Ding doch nicht bedienen.
Weißt du es? Vielleicht ist er viel schneller mit seinem Passwort als du.
So, und ich finde, wir sind noch nicht am Ende. Ich finde, wir müssen uns, weil wir sind zeitlich am Ende, aber ich habe dieses Deutschthema, da müssen wir noch weitermachen.
Und wenn jemand ein richtig gutes Passwort braucht, dann lautet das Bademantel und Erdnussflips.
So, da kommt keiner. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit eurem neuen Passwort und wir hören uns dann wieder, wenn es soweit ist.
Ganz genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.